Die Branche ist im Moment so dynamisch, dass ja fast täglich irgendwie neue Herausforderungen entstehen.
Wir wollen eine mittelständische Firma sein und keine Firma, die innerhalb von 3 Jahren einen schnellen Exit macht und Private Equity und was weiß ich.
Irgendwann habe ich wahrscheinlich mal eine Ad gesehen und dachte, was ist das da für ein Kaputnik, der irgendwie ja ein Branding hat, was ganz besonders ist.
Was macht für dich eine richtig coole, eine richtig gute, eine richtig stylische Fahrradmarke aus?
Innovativ in den Markt reinzugehen, Dinge anders zu tun und damit die Menschen aufs Radl zu bringen.
Querfeldein, Querfeldein. Alle Themen rund ums Rad.
Herzlich willkommen zur Folge 34 zu unserem kleinen Podcast Querfeldein. Little John Bikes lädt euch ein zum Hören, zum Erkenntnisgewinn und zu heute einem wirklich sehr, sehr spannenden Thema, nämlich wie baut man eine coole Fahrradbrand auf? Und ich freue mich riesig, dass wir einen coolen Gast haben, nämlich den Andy Weinziel, CEO bei Sushi Bikes. Andy, erstmal herzlich willkommen oder wie man bei dir sagt, grüß Gott, glaube ich, oder?
Ja, wir sagen grüß Gott, das stimmt, ja. Guten Morgen, schön hier zu sein. Danke fürs herzliche Empfangen hier im Radiosender.
Im Radio, genau, richtig.
Im Radio, Wahnsinn. Und auch danke an Little John Bikes, dass ich in der klassischen Fahrradindustrie einmal stattfinden darf.
Ja, dafür steht heute Dr. Robert Peschke, der CEO von Little John Bikes. Robert, ich tue mich aber schwer mit dem Begriff alter Bekannter jetzt hier. Ne? Also der junge, dynamische CEO bei LJB, bei Little John Bikes. Robert, schön, dass du wieder da bist. Hallo.
Schönen guten Morgen, André. Hi.
So, Andy Weinziel. Also wir fangen mal damit an, unsere Gäste immer ein bisschen vorzustellen. Andy, du hast die Fahrradbranche vor einigen Jahren und eigentlich bis heute komplett aufgemischt, ja, kann man schon sagen, mit Sushi-Bikes. Ja, Joko Winterscheid zum Beispiel ist da mit im Rennen und solche Dinge. Also man hat viel von euch gehört. Erzähl mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist. Also wie hat sich das entwickelt, wie hat sich das ergeben?
Freut mich erstmal, dass du das Wort aufgemischt erwähnst, ja. André, das ist ein großes Kompliment. War gar nicht die Intention zu Beginn, aber ich glaube, es ist automatisch passiert, als ich damals die Idee hatte, ein E-Bike rauszubringen, das bezahlbarer ist und auch schöner ausschaut als die damals verfügbaren E-Bikes. Inzwischen gibt es ja auch wahnsinnig viele schöne E-Bikes. Ich wollte es einfach zugänglich machen für eine andere Zielgruppe und das hieß für mich, das muss ausschauen wie ein normales Radl und darf irgendwie nicht über 1000 Euro kosten. Und dann habe ich mich hingehockt und Lieferanten getroffen. Meine Neugierde hat mich dann dazu gebracht, mal zu schauen, wie baut man Fahrräder in Serie. Und ja, dann ging es eigentlich recht schnell los und dieser provokante Preis, der hat, glaube ich, dazu geführt, dass es sich wie Aufmischen anfühlt mit den 999 Euro. Da haben wir uns damals nicht beliebt gemacht in der Fahrradindustrie. Inzwischen ist das Gott sei Dank anders, deswegen freue ich mich.
Von dem E-Bike, von dem E-Bike.
Genau. 999. So war es zumindest damals. Inzwischen, ich habe dann schon auch gemerkt, für 999 kann man heute kein solides E-Bike mehr bauen. Das war damals möglich. Da hat sich ein bisschen was verändert. Deswegen kosten wir jetzt auch mehr. Jetzt sind wir bei 1,5. Aber genau, das ist die ganz kurze Fassung.
Ja. Robert, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr zusammengekommen? Bevor wir dann über den Look sprechen, wie man in Bayern sagt, der Look, der dann durch die Branche sicherlich ging, vielleicht auch erstmal ein Schreck. Aber wie seid ihr zusammengekommen, Robert?
Ja, so ganz genau kann ich es nicht mehr rekapitulieren, aber ich vermute, dass es über Social Media war. Irgendwann habe ich wahrscheinlich mal eine Ad gesehen und dachte, was ist das da für ein Kaputnik, der irgendwie ja ein Branding hat, was ganz besonders ist. Und weil ich versuche, mein ganzes Leben irgendwie Dinge differenziert zu betrachten, habe ich es mir dann damals aus einer Marketingperspektive mal angeschaut, weil das ist eine meiner Hauptkritiken in unserer Branche, dass wir zu wenig kundenorientiert sind. Damit möchte ich kein Bashing machen gegen die, wie hast du es gesagt, traditionelle Fahrradindustrie oder herkömmliche Fahrradindustrie. Aber so ein Produktentwickler ist doch manchmal ganz schön weit weg von dem konkreten Nutzen, was Kundinnen und Kunden haben, die so in den Fahrradladen kommen oder auch online bestellen. Und da habe ich eben von Anfang an gesehen, Mensch, der Andi, der macht dort was anders. Und dann sind wir irgendwie in Kontakt gekommen. Kann sogar sein, dass ich den gesucht habe, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben dann damals miteinander mal diskutiert, können wir irgendwie was miteinander machen und haben dann angefangen, dass wir bei uns Sushi-Bikes für eine Probefahrt anbieten, haben ein bisschen Service gemacht. Und seitdem sind wir immer mal wieder in Kontakt. Ja, auch zum Teil kontrovers, aber menschlich, glaube ich, total zusammen, zumindest von meiner Seite.
Ja.
Dass dort jemand, der einfach 15, 20 Jahre jünger ist als ich, anders in den Markt guckt, kann dem Markt nur helfen.
Verkauft ihr Räder überhaupt in Filialen oder geht das bei euch nur online?
Tatsächlich funktioniert das bei uns nur online.
Ja, okay, genau. Okay. Also ist die Frage überflüssig. Robert, ihr könnt natürlich Sushi Bike demnach auch nicht anbieten bei euch. Ihr könnt Probefahrten anbieten, aber eben nicht sagen, kauft es bei uns.
Ja, der Andi hat mehrere Spots, wo Probefahrten angeboten werden, dass Kunden sich dort mal dem Look and Feel, ist doch mal was anderes nochmal als auf Social Media, dem Look and Feel irgendwie widmen können. Das ist sozusagen der Distributionsweg, also Probefahrt ist möglich, dezentral in Deutschland. und zum Schluss wird dann online bestellt.
Das ist aber total nett von euch, dass ihr das macht. Also dass ihr das Filialsystem dafür quasi zur Verfügung stellt. Oder ist es deshalb, weil ihr sagt, haha, hier, guck mal, die Billigräder, die taugen nix und deswegen probiert das mal aus und kauft dann lieber eins von uns, also Highbike, oder?
Na, vermutlich ist es eine Mischung.
Ja.
Als allererstes habe ich irgendwann mal erkannt, dass es ziemlich gut ist, wenn man versucht, von anderen Menschen maximal was zu lernen. Und da habe ich sehr schnell erkannt, okay, der Andi guckt einfach aus einer Marketingperspektive völlig anders auf den Markt. Deswegen wollte ich dort, egal wie, einen Kontakt haben. Und es gibt diese Zielgruppe, definitiv gibt es diese Zielgruppe. Weiß gar nicht, wie viele Einheiten du im Moment machst, irgendwie 50.000 oder sowas, schätze ich jetzt mal in der Art. Vielleicht ist das auch ein Geheimnis, ist ja auch wurscht. Aber es gibt diese Zielgruppe in Deutschland und es gibt diese Zielgruppe auf Social-Media-Kanälen, wo man sie erreicht. Und das ist ein ganz anderer Distributionsweg, eine ganz andere Kommunikation, eine ganz andere Zielgruppenbearbeitung. Und deswegen war mir das wichtig, Kontakt zu haben. Und man könnte es jetzt auch nochmal technisch betrachten. Wir hatten einfach vor 5 Jahren zu dem Preispunkt unter 1.000 Euro keine Lösung.
Ja.
Und wenn es diese Kunden gibt, warum soll ich dann als Fahrradhändler nicht eine Lösung anbieten?
Okay. Ja, also nochmal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Andi Weinzierl bei uns zu Gast, CEO von Sushi Bikes. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, die Branche kräftig aufgemischt. Andi, darf ich nochmal an den Anfang zurückkommen? Also wie ging das los? Hattest du irgendwie einen Onkel oder eine Tante bei einem großen, berühmten Fahrradbrand? Oder wie kam das? Hast du dich an anderen Marken orientiert? Wie kam es nochmal zu dieser Idee?
Also die Idee eben entstanden aus, ich möchte ein E-Bike bezahlbar machen und schöner. Und dann habe ich mir ein Radl gekauft, ein Singlespeed damals in der Nähe von Erding, einfach ohne Motor, 160 Euro, wirklich das Billigste vom Billigen, weil ich mir gedacht habe, das wird meine Basis für den ersten Prototyp, habe mir dann Teile bestellt aus Asien, einfach mal um zu schauen, kriege ich es denn hin, so ein Singlespeed-E-Bike hinzubekommen, also ein E-Bike ohne Gangschaltung. Das war für mich der erste Kniff zu sagen, damit machen wir es cool, damit machen wir es irgendwie innovativ und vor allem auch günstiger und weniger fehleranfällig. Und die Komponenten haben mein Papa und ich zusammen eingebaut. Wir hatten damals so eine kleine Männer-WG, mein Papa und ich haben dann im Garten rumgeschraubt und eingespeicht. Das konnte ich noch nicht. Er hatte damals irgendwann mal eine Fahrradwerkstatt nebenbei zu seinem Hauptberuf, um die Familie zu finanzieren. Deswegen hat er auch ein Fahrradwissen. Davon habe ich massiv profitiert, klar. Und dann stand der erste Prototyp und ich habe Bilder davon gemacht. Bin dann damit auf Lieferanten zugegangen. Es war diese Neugierde, die ich anfangs beschrieben habe. Ich wollte einfach verstehen, als Wirtschaftsingenieur, wie baut man denn sowas in Serie? Das hat mich einfach interessiert. Und habe dann durch Glück auf einer Fahrradmesse, auf der Eurobike, die war damals noch in Friedrichshafen, ein Mutter-Tochter-Gespann getroffen aus Taiwan. Und die haben mir dann geholfen, dieses Rad in Serie zu bringen. Und später haben die, das ist jetzt fast forward, haben die ersten 11.000 Räder für Sushi gebaut auch und uns echt lange begleitet und sind heute noch ein guter Kontakt von uns. Und zwischendrin habe ich Business Angels getroffen, nur anhand des Fotos und anhand der Vision, die ich hatte, nämlich, wie Robert netterweise gesagt hat, innovativ in den Markt reinzugehen, Dinge anders zu tun und damit die Menschen aufs Radl zu bringen.
Ist es eigentlich eine ganz typische Geschichte in der deutschen Gründerszene oder sagst du, ihr hattet verdammt viel Glück und dass einfach viele Zufälle zusammenkommen, dass das am Ende so toll funktioniert hat?
Ja, unendlich viel Glück. Also das ist nicht alles Können gewesen von meiner Seite, eher weniger Können, viel, viel mehr Glück. Hängt auch damit zusammen, welche Business Angels zu Beginn gleich reinkamen, dass sehr prominente Gründer mich unterstützt haben, eben aus dem Gesellschafterkreis raus und mir gezeigt haben, wie baut man eigentlich ein Unternehmen. Das wusste ich alles nicht mit 24 zu dem Zeitpunkt. Da war ich ja noch sehr sehr wild unterwegs und habe mir gedacht, das wird schon irgendwie alles funktionieren und habe dann da gelernt, dass es anders funktioniert. Aber ich glaube, typisch ist es nicht. Wir sind immer so ein bisschen stuck in the middle. Ich gehöre weder in der Gründerszene so richtig dazu, weil wir sind nicht so die Hyperscaler, wir sind nicht diese 10x Venture Capital Kandidaten, weil wir bauen Fahrräder. So, da muss man auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Da werden wir nicht jedes Jahr Faktor 10 wachsen. Und auf der anderen Seite, in der Fahrradindustrie können wir auch nicht so richtig dazu, weil wir für die sind wir das Startup. Und deswegen sind wir so ein bisschen dazwischen. Und so würde ich auch das Geschäftsmodell beschreiben. Stark gewachsen, aber trotzdem dieser starke Fokus auf das Ding profitabel zu ziehen. Und das macht uns ein bisschen unterschiedlich in beiden Welten. Ja.
Spannende Geschichte. Also wirklich angefangen in der Garage. Wie viel seid ihr jetzt? Wie viele Leute?
Aber wir sind bloß 16 festangestellt und 25 insgesamt. Ganz kleine Mannschaft.
Eine Frage habe ich noch. Warum Sushi Bike?
Das fanden wir tatsächlich einfach lustig. Wir wollten innovativ rangehen an den Markt, wir wollten anders sein und dann ist beim Abendessen die Idee gefallen. es gab WhatsApp-Chats, wir haben Sushi bestellt.
Beim Sushi essen, okay, alles klar.
Genau. Und dann haben wir gesagt, warum nicht einfach Sushi? Wir haben bis Mitternacht wollte man einen Namen haben, haben den nicht gehabt und dann hat einer in der Gesellschaftsrunde gesagt, okay, nehmen wir Sushi, sind damit nach Hause gegangen und am nächsten Morgen haben wir uns angerufen und gesagt, eigentlich doch lustig, warum nicht?
Robert, was macht für dich eine richtig coole, eine richtig gute, eine richtig stylische Fahrradmarke aus?
Na, erstmal einen besonderen Namen und da sind wir bei Sushi Bikes. Vielleicht solltest du dir im Laufe der nächsten Jahre verschiedene unterschiedliche Stories einfallen lassen. Die gibt's übrigens auch im Little John Bikes. Da gibt's verschiedene Herleitungen, je nachdem, in welchem Kontext man ist, warum die Firma Little John Bikes heißt. Weil Sushi für mich, vielleicht darf ich das noch, bevor ich auf die Frage eingehe, ergänzen, hat ja schon auch ein bisschen was mit Askese zu tun. Dass man sagt, da sind natürliche, reine Zutaten dabei und zwar normalerweise relativ wenig. Man hat irgendwie ein bisschen Reis und irgendwas stopft man da rein. Da kann man noch ein bisschen Wasabi dazu machen oder so und wenn man will, und auch noch irgendwie ein bisschen Sojasauce.
Also ich weiß, asketisch meint der Robert, wir haben schon zusammen gegrillt, Andi, um das zu erklären. Ja. Und wenn der Robert grillt, da gehen schon mal ein paar Steaks weg. Ne? Deswegen, ne? Also im Vergleich dazu ist Sushi tatsächlich asketisch, kann man so sagen.
Ja, so kann man es ausdrücken.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Also auf das Wesentliche reduziert, so würde ich schon auch, also so könnte ich mir auch mal eine Marketingbrücke irgendwie herstellen, aber wir haben ja zum Glück die gute Story, dass es einfach an Ermangelung von Alternativen dann doch zu einer coolen Idee kam. Ja, was macht eine coole Brand aus? Vielleicht ist der Begriff cool schon gar nicht so der richtige, um das zu beschreiben. Ich bleibe dabei, verstehe deine Zielgruppe und versuche, ein Produkt zu entwickeln und Dienstleistungen zu entwickeln. In unserem Business ist das ja meistens Hand in Hand. Also das Produkt ist die erste Transaktion. Danach gibt es irgendwie eine Inspektion oder eine Wartung, eine Reparatur und so weiter. Versuche also insgesamt ein Businessmodell zu entwickeln, was tatsächlich Leute begeistert, was den Pain, der gerade besteht, irgendwie löst, was bei den Leuten im Gedächtnis bleibt. Und Andi, heutzutage würde man ja irgendwie auch sagen, versuche deine Kunden zu Fans zu machen. Das gelingt dir natürlich, das spürt man und das sieht man. Nicht bei allen Kunden, aber bei vielen. Und das ist für mich eine kundenorientierte, Klammer auf, Klammer zu, coole Brand, die einfach versteht, was dort im Markt eine gewisse Zielgruppe versucht irgendwie zu nutzen oder wo ein Bedürfnis ist. Und das ist eigentlich total klassisch, herkömmlich, weil das hatte man vor 40 Jahren an der Universität, gut, bei mir sind es jetzt 25 Jahre, vielleicht sogar fast 30, hat man das auch schon gelehrt zu sagen, verstehe deine Zielgruppe und versuche ein Pain zu lösen. Jetzt kann man das noch alles aufblähen mit ganz viel ringsrum, aber das ist eigentlich ganz klassisches Marketing. So gucke ich auf eine coole Fahrradbrand.
Das heißt also nicht wirklich versuchen, alle und jeden glücklich zu machen, sondern zu sagen, so, ich gehe jetzt spitz in den Markt. Ich übersetze das jetzt mal in meiner Laienhaftigkeit als Radioansager und das könnte dann schon möglicherweise, wie gesagt, der Andi hat es ja schon erwähnt, mit viel Glück und vielen guten Zufällen zum Erfolg führen.
Absolut, du hast es schön zusammengefasst, dieses auch mal stringent zu sein und zu sagen, wir können gar nicht alles anbieten, was sich Menschen wünschen. Wenn wir alle Menschen anschauen, die unsere Zielgruppe sind, die ist Gott sei Dank sehr, sehr breit. Das wusste ich ja zu Beginn gar nicht. Das heißt, zu Beginn war es eigentlich nur Bauchgefühl. Was finde ich gut? Und ich gehe mal davon aus, dass irgendjemand das noch gut findet. So war meine Ursprungsdenke bezüglich Zielgruppe, weil ich hatte ja noch keine. Heute sehen wir, die Zielgruppe ist sehr breit. Also weiß ich eigentlich heute nicht mehr als damals, sondern muss immer noch schauen. Die Menschen sind so unterschiedlich. Und wir müssen die Dinge umsetzen, wo wir glauben, das ist das richtige Mittel aus allem, was so gefordert wird. Weil sonst bauen wir, ich habe es mal intern Just Another E-Bike genannt, einfach nochmal ein E-Bike, wie es schon am Markt gibt, nämlich Mittelmotor, Federgabel, inzwischen auch teilweise Vollfederung und die besten Komponenten dran, ist auch nichts falsch, ist alles wunderbar, sind tolle Räder, kosten halt auch ein bisschen was und wir wollen ja immer nochmal eine Nische bedienen und wir wollen das anders machen, aber genau, wenn wir alle Wünsche erfüllen, dann bauen wir Räder, wie sie im Laden stehen.
Okay, Robert.
Ja, und das ist genau entscheidend für aus meiner Sicht ein funktionierendes Businessmodell im Fahrrad. Denn Andi, auch wenn du blutjung bist, du wirst auch älter. Jetzt stellen wir uns vielleicht vor, irgendwann gibt es vielleicht auch mal eine Frau, mit der du dich irgendwie auf eine Familie einlässt. Und dann würde man ja gleich auf die Idee kommen, ach, jetzt habe ich den Eigenbedarf Lastenrad. Und dann könnte man ja sofort ein Lastenrad entwickeln, da schreibt man dann Sushi dran. Ja, so. Das ist ja der normale Weg, einer Fahrradbrand festzustellen, okay, in meiner Zielgruppe kann ich nicht mehr skalieren. Ich versuche zu diversifizieren. Das verwässert natürlich die Kernzielgruppe. Man braucht also schon eine ganz schöne, du hast gesagt, Stringenz. Man braucht aus meiner Sicht Disziplin zu sagen, ich arbeite hart in meiner Kernzielgruppe, weil meine Kernzielgruppe und wenn ich meine Kosten im Griff habe, deswegen ist das übrigens ein gigantisches Kompliment, was ich im Andi machen muss. Zum Schluss mit einer 16 Personen oder 25 Personen Agentur so viele Einheiten in den Markt zu bringen und übrigens am Wochenende noch Ski zu fahren, was ich nicht schaffe am Wochenende, Andi. Da wird so viel richtig gemacht. In der Richtung von Sushi Bikes. Und jetzt muss man eben diszipliniert sein. Und das wäre jetzt vielleicht der alte weiße Mann, der Tipp. Und genau jetzt nicht aus dem Eigenbedarf, weil du bist dann vielleicht irgendwann mal 38 und hast dann vielleicht mal eine Tochter zur. Na, jetzt machen wir auch noch ein Lastenrad, weil mein Bedarf ist ja Lastenrad. Nee, die Frage ist, ob deine Zielgruppe, die du dir irgendwann mal vorgenommen hast, Ob die tatsächlich ein Lastenrad braucht, würde ich heute sagen, nein. Vielleicht braucht man das gar nicht öffentlich diskutieren, wenn du das nicht möchtest. Aber deine Zielgruppe, als du Student warst, ein günstiges, schönes, schickes, fresh markiertes E-Bike hat nichts mit einem Lastenrad zu tun. So würde ich jetzt drauf gucken. Ja. Und das ist in unserer Branche eine ganz große Herausforderung für viele Brands, weil du kommst an irgendeinem Punkt zu sagen, ich muss das Produkt diversifizieren, weil ansonsten schaffe ich irgendwie nicht genug Economy of Scales zu produzieren. Und jetzt wäre eben eine Chance, eine Marke aufzubauen, die genau das nicht macht.
Mhm. Absolut, ja. André, wenn ich noch kurz ergänzen darf. Der Punkt ist absolut richtig und wie unser Businessmodell funktioniert ist, es hängt ab von Rohertrag oben, also wie kaufen wir die Ware ein und aber auch Marketingkosten wahnsinnig relevant. Mhm. Warum sage ich das? Weil dieses Produktportfolio, das uns momentan noch fehlt, in die Breite zu gehen, hat auch was mit der Effizienz im Marketing zu tun. Wir stellen uns vor, wir sprechen die Zielgruppe sehr breit an. Natürlich können wir es mit Performance-Marketing sehr genau steuern. Wir könnten sagen, hier nur Dresden Innenstadt, nur die sollen sehen. Aber die Realität ist ja, mit allen anderen Marketingmaßnahmen, wir erreichen so viel mehr Menschen und kaufen Menschen ein im Marketing. Das kostet uns wahnsinnig viel Geld, für die wir gar kein Produkt haben. Und deswegen war die Kooperation oder ist die Kooperation mit Little John auch so spannend, weil wir Menschen in den Laden bringen, die dann vielleicht auch feststellen, Moment mal, ich kann ja in meiner Lebenssituation gar kein Sushi fahren, sondern ich muss mir ein anderes kaufen und dann, zack, steht da noch ein Rad für 3.000 Euro. Aber das erfüllt genau den Nutzen, der da irgendwie abgedeckt werden muss. Versus bei uns bedeutet das ja, wir haben den Kunden rangeholt für sehr viel Geld und wir können den gar nicht konvertieren. Das heißt, wir haben schon auch, so schön es ist, mit dieser Konsequenz und Disziplin in dieser einen Nische zu sein, wir haben schon auch die Herausforderung, die Menschen dann auch zu bedienen, wenn wir sie schon für Sushi gewonnen haben. Wenn sie sagen, die Marke ist cool, die glauben irgendwie an das Team und sind überzeugt von der Herangehensweise, aber finden einfach nicht das Produkt, das zu ihnen passt. Deswegen, legitimer Punkt, Lastenrad spannend, auch das Rad, das ich gerade so standardisiert dargestellt habe, auch spannend, weil das ist der Hauptmarkt, das ist der Red Sea Market, glaube ich, wie die coolen Leute sagen.
Okay. Jetzt haben wir ja schon, also die Wahrscheinlichkeit ist ja durchaus gegeben, dass der eine oder andere potenzielle Gründer zuhört, ja gerade, ja, das war jetzt schon.
Meinst du wirklich?
Auch, wir wollen ja ein paar Tipps vielleicht, natürlich, möglicherweise ist jetzt jemand irgendwie angefixt und sagt, hey, genau, ich habe da auch eine Idee. Andi, wir hatten schon kurz darüber gesprochen, wie es bei euch war, du hast gesagt, was die Gründerszene so ein bisschen ausgemacht hat, beziehungsweise auch die Gründungssituation bei dir konkret, was da so mit reingespielt hat, dass es eben erfolgreich wurde. Gibt es auch irgendetwas, wo du sagst pauschal, das fehlt der Gründerszene in Deutschland ein bisschen?
Ja, André, da stichelst du natürlich. Das ist ein Thema, was mich sehr, sehr umtreibt. Und das ist prinzipiell Kapitalbeschaffung für Unternehmen, die eben genau in dieser Mitte unterwegs sind. Da werden sich nämlich die Verantwortlichkeiten von rechts nach links geschoben. Zum einen sind wir ein Startup, wir haben recht früh Kreditlinien bekommen. Die hätten wir gar nicht bekommen eigentlich. Das war einfach Glück, das war dabei viel Geld im Markt, vielleicht auch irgendwie Sympathie zwischen Banken und mir, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir da echt solides Fremdkapital bekommen. Auf der anderen Seite Eigenkapital zu bekommen für so ein Geschäftsmodell, total schwierig, weil Investoren wollen, die typischen VCs, die wollen rein und wollen innerhalb von 3, 5 Jahren, vielleicht 7 Jahre verkaufen und Faktor 10 mitnehmen. Oder eben 0, das ist das Geschäftsmodell, also von 9 scheitern, einer klappt. Und da passen wir aber auch nicht so richtig rein, weil wir sind nicht diese Superscaler irgendwie, die richtig schnell raufgehen. Und dementsprechend sagen eigentlich die Eigenkapitalgeber, Mensch, du hast eigentlich ein Working Capital Problem, du musst dir nur Ware beschaffen, machst es doch mit Banken. Die Banken sagen aber, du bist noch nicht 5 Jahre alt und du bist auch noch nicht profitabel, such dir Investoren. Also da wird sich so hin und her geschoben und das ist, finde ich, vielleicht einer der Hauptgründe, warum wir in Deutschland es nicht mehr schaffen, Hardware zu bauen oder physische Güter auf den Markt zu bringen. Was mich wiederum total traurig macht, ich meine, ich bin erst 30, ich habe so diesen großen deutschen Mittelstandsaufschwung gar nicht mitbekommen. Aber das ist, wie ich es verstanden habe, der Grund, warum es uns so wahnsinnig gut geht, warum wir hier in so einem sehr schönen Studio sitzen, warum Deutschland so wohlhabend geworden ist. Das ist Mittelstand, das ist Dinge zu produzieren und das haben wir komplett aus der Hand gegeben und das werden wir auch weiter aus der Hand geben, wenn wir es nicht schaffen, Kapital für Firmen bereitzustellen, die für sich in Anspruch nehmen, der neue Mittelstand sein zu wollen. Und das würde ich für Sushi behaupten, wir wollen eine mittelständische Firma sein und keine Firma, die innerhalb von 3 Jahren einen schnellen Exit macht und Private Equity und was weiß ich. Das,
genau. Wo beobachtest du das ähnlich?
Ja. Na, es gibt dort eine Parallele zu Little John Bikes, weil wir sind qua Definition kein Mittelstand mehr. Unsere Bilanzsumme ist zu groß und unsere Umsatzsumme und auch unsere Mitarbeiteranzahl ist zu groß, sodass wir aus jedem Mittelstandsförderprogramm rausfallen. Das ist völlig egal, ob es um Digitalisierung geht oder um andere Sachen. Das heißt, es gibt eben bestimmte Schwellen. Wir sind also qua Definition irgendwie ein Konzern, keine Ahnung, mit unserem gerade irgendwie noch nicht mal knapp 100 Millionen Euro Umsatz und 400 Mitarbeitern. Es ist eben wirklich tatsächlich im Moment sehr, sehr schwer. Wir haben jetzt im Moment den Bedarf nicht, aber es ist tatsächlich schwer, ich sag mal, finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen, um irgendwie Prosperität zu erstellen. Ja, wir stehen im Moment auch vor einer Übernahme von einem etwas größeren Ticket, was wir sehr stark aus Eigenmitteln irgendwie machen müssen und aus der Liquidität, weil jetzt mit einer Bank zu sprechen und zu sagen, Mensch, hier im Fahrrad irgendwie, wir wollen hier nochmal angreifen, das ist, glaube ich, als Produzent schwer. Und das ist als Händler genauso schwierig.
Das heißt,
da muss man halt sagen,
jedes Fahrrad hat auch eine Schuldenbremse.
Ja. So, ja, so, ja ich wäre ja immer als Boomer beschimpft, André. Ja, so, deswegen war ich fast dabei zu sagen, wir beiden Boomer können über sowas lachen. Aber ich bin kein Boomer, noch einmal für die Öffentlichkeit. Ich bin kein Boomer. Ja, jedes Fahrrad hat eine Schuldenbremse. Und wir müssen einfach gucken, oder wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass es im Moment extrem schwer ist, unter den makroökonomischen Rahmenbedingungen unternehmerisch tätig zu sein. Andi, das wird dir so gehen, wie uns das geht. Und jetzt will ich nicht in den Chor des Jammerns irgendwie hier einstimmen, das macht gar keinen Sinn. Aber es ist anstrengend und es ist hart. Und in der Fahrradbranche kommen wir eben aus dem berühmten Corona-Boom. Ja, der ist aber schon so lange her, Andi, dass man von dem nicht mehr leben kann. Das versuche ich jetzt Menschen auch irgendwie gebetsmühlenartig zu erklären. Ja, wir hatten 21, 22 einen Boom, 23 war noch okay, 24 war bei den John Bikes noch ziemlich okay, aber schon bei vielen anderen nicht mehr und 25 wird eine Herausforderung. Dazu gibt's noch das Thema Leasing, Andi, was dich ja auch betrifft. Das heißt, heutzutage muss man auch gucken, dass man Produkte entwickelt von Anfang an, die leasingfähig sind. Warum? Weil, ich habe keine Ahnung, ich vermute 50% des gesamten E-Bike-Marktes, die werden irgendwie verleased. Also so einfach wie früher, ich entwickle irgendwie ein Produkt und das stelle ich irgendwo hin und dann kommt jemand oder ich versende es, ist ja wurscht. Mhm. So einfach ist das nicht mehr. Die Komplexität im Markt hat total zugenommen. Abhängigkeiten haben zugenommen. Es gibt Player, die auch, ich sag mal, rein zwischenmenschlich neues Agieren in dem Markt im Moment pflegen. Und das ist schon eine große Belastung. Also sowohl, wenn man jetzt wieder Andi noch auf der Suche nach einem richtig nachhaltigen Geschäftsmodell ist, als auch bei Little John Bikes, die historisch gesehen ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben. Wir müssen uns ganz schön anstrengen und die Arschbacken zusammenkneifen, dass das auch so bleibt in Zukunft. Mhm. Das sind die Rahmenbedingungen, auch in der Fahrradbranche. Und wenn wir uns jetzt anschauen und sagen, naja, Fahrrad ist doch eigentlich eher eine Lösung als ein Problem, oder? Wir wollen CO2-reduzierte Mobilität, Menschen sollen sich bewegen, Krankenkassen irgendwie wird immer teurer, zahlt auf die Gesundheit ein, viel zu viele Autos fahren sowieso, mal jenseits vom Umweltschutz, irgendwie wäre es ja schöner, wenn die Innenstädte ein bisschen leiser wären. Also wir könnten jetzt gemeinsam an die 30 Punkte irgendwie nennen oder 40, warum das Fahrrad eigentlich eine coole Sache ist. Und trotzdem ist es so unfassbar schwer. Und das ist eine Sache, wo man schon als Enthusiast und sagt, Mensch, eigentlich arbeiten wir in einer Branche, die ganz viel Lösung bietet. Wenn das so unheimlich schwer ist, schon eine Herausforderung.
Und sicherlich ein Stück weit, Robert hat mal gesagt, wahrscheinlich war er damit nicht der Erste, André, wir verkaufen nicht einfach nur ein Fahrrad, wir verkaufen Lifestyle. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Marketing. Ja, also da stimmen wir sicherlich überein. Oder ihr stimmt da überein, dass das, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt ist. Ja.
Das ist unsere Unternehmensphilosophie, dass wir Lifestyle ins Fahrrad bringen. Und ich glaube, das ist auch der wichtige Punkt, wie Robert gerade sagt, und du hast das Wort Enthusiasten benutzt. Das sind wir definitiv und ich liebe das Fahrrad. Für mich gibt es mehr Gründe, Fahrrad zu fahren. Wenn wir aber jetzt mal an einem kalten Tag wie heute Morgen, ich glaube, als ich laufen war, waren es irgendwie 0 Grad hier auch in Dresden oder 1 Grad. Du wirst es besser wissen, du hast schon moderiert um die Zeit, ne?
Wie hast du das angesagt? Knapp unter 0 war es schon
heute Morgen, Und dann stehst du vor der Wahl. Du hast vielleicht irgendwie ein Auto da stehen und hast ein Fahrrad da stehen. Und jetzt musst du intrinsisch, wenn du jetzt kein Enthusiast bist, gibt es wenig Gründe, das Fahrrad zu nehmen. Und so ehrlich müssen wir in der Branche mit uns sein. Es ist kalt. Der einzige Grund, der dafür spricht, ist, es hält dich fit und du machst irgendwas für die Nachhaltigkeit. Das heißt, du startest mit einem besseren Gefühl in den Tag. Mhm. Ansonsten gibt es keinen Grund, und ich sage das jetzt absichtlich provokant, für mich gibt es natürlich 1000 Gründe, aber es gibt so viel mehr Gründe, ins Auto zu steigen. Das ist warm, du kannst Radio hören, du kannst noch einen Kaffee nebenbei trinken. Und das ist der Punkt, warum es so wichtig ist, ganz, ganz vorne anzugreifen und zu sagen, warum ist Radlfahren eigentlich cool? Warum ist es nicht nur für schön Wetter mal das beste Funktionsmittel, so das Funktionsverkehrsmittel, sondern es muss in den Lifestyle integriert werden. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir so an die Marke rangegangen sind, warum ich von Anfang an gesagt habe, es muss ein Influencer-Ready-Rad sein. Es muss da stattfinden, wo die Menschen in der Freizeit sind und das dann als Lifestyle interpretieren. Wenn eine Influencerin Taschen vorstellt, ich gehe jetzt ins Klischee, Kosmetik vorstellt, teilweise auch Autos vorstellt, als wir gestartet sind, wurde noch nie ein Fahrrad vorgestellt bei Influencern. Mhm. Genau. Das haben wir, glaube ich, zum Teil mit verändert und da müssen wir auch echt alle weitermachen. Und deswegen freut es mich, dass auch Little John Lifestyle mit erwähnt, weil anders wird es nicht funktionieren.
Ja, und den findet man da auch. Also alle Influencer, die jetzt zuhören, geht auch mal zu Little John Bikes. Ja, also nicht nur zu Sushi Bikes, sondern auch da kann man gut influenzen bei euch, definitiv. Gab es denn eigentlich, ach, das klingt alles so, also wirklich, ich bin total beeindruckt. Andi, gab es denn auch irgendwelche Rückschläge, wo du sagst, es gab durchaus mal eine Zeit, wo ich schlecht geschlafen habe, keine Ahnung, wo irgendwas nicht funktioniert hat?
Ja, total, total. Ja. Also die ganze Zeit eigentlich, das ist, ich habe mich inzwischen damit abgefunden, dass das einfach meine Aufgabe ist, als Unternehmer damit umzugehen. Und deswegen bin ich auch froh, Leute wie den Robert zu kennen, der, du hast es anfangs, deswegen will ich da noch drauf eingehen, der mir sehr hart sagen kann, wenn er was nicht gut findet bei uns, und das respektiere ich und das ist auch sehr, sehr wichtig für uns, aber auf der menschlichen Seite weiß ich, ich kann mich an Robert wenden, mit egal welchem Thema, und er ist einfach, er hat ein gutes Herz. So, und solche Unternehmer haben mich da auch hingebracht, die Stärke zu beweisen, irgendwie, wenn es mal schlecht läuft. Mhm. Und zu Beginn hatten wir Supply Chain Probleme, da konnte man alles verkaufen, was man verkaufen wollte irgendwie. Wir haben genau zum richtigen Zeitpunkt das Ding an den Markt gebracht, nämlich zur Pandemie, deswegen genau zum richtigen Zeitpunkt, klingt ein bisschen blöd in dem Kontext, aber für die Fahrradindustrie zum richtigen Zeitpunkt, haben verkauft, wir mussten einfach nur schauen, wie kriegen wir die Ware dann. Auch das war natürlich eine Herausforderung, da steht richtig viel Working Capital plötzlich im Spiel, ich in der Haftung als Geschäftsführer irgendwo, wenn das dann doch nicht aufgeht. Und dann auf der anderen Seite natürlich Finanzierungskomponente, wenn Warenbestand gebraucht wird. Da immer zu schauen, wie kriegt man rechtzeitig die Finanzierung, das macht einen natürlich schlaflos, keine Frage. Ja. Und dann ganz normale operative Themen, Personal, Produktion. Da gibt's ja immer wieder kleine Baustellen, die sieht man gar nicht, wenn man von außen drauf schaut, was da alles passieren kann. Das ist ja unglaublich, das hätte ich auch nicht gedacht.
Mhm. Gehen wir zurück zum Marketing. Robert, gibt's bei dir irgendeine Marketing-Story, die besonders im Kopf geblieben ist?
Ja, wahrscheinlich die über meine eigene Person. Ich habe ja auch inspiriert vom Andi und ich denke, wir inspirieren uns dort gegenseitig. Versucht so ein bisschen der Fahrradbranche, der Old-Ökonomie in der Fahrradbranche ein Gesicht zu geben auf LinkedIn, weil es dort einfach vor 2,5 Jahren habe ich mir das angeschaut, es gab niemand, der diese Nische in irgendeiner Form besetzt hat. Und deswegen habe ich angefangen dort sowohl Sachinformationen als auch eine, ich hoffe zumindest einigermaßen fundierte Einordnung von bestimmten Phänomenen irgendwie zu teilen. Ab und zu kommt auch mal ein bisschen was in Richtung Beeinflussung der Politik. Schaut doch mal aufs Fahrrad. Wir sind die Lösung für viele Probleme. Also das ist für mich sozusagen im Moment die relevanteste Marketing-Story, weil wir sehen ja, Leute wie der Andi schaffen das in ihrer Zielgruppe, eine Awareness zu erzeugen, dass sie dort wirklich einen Veränderungsprozess herbeiführen. Ich kenne jetzt, wie gesagt, die gesamt abgesetzten Mengen von dir nicht, aber es gibt wahrscheinlich 100.000 Menschen, die jetzt irgendwie Sushi-Bike fahren, anstatt irgendwie in München mit der Tram. So, das ist doch eine großartige Veränderung. Tram ist ja schon besser wie Auto. Also von den 100.000 wird es wahrscheinlich auch noch 15.000, 25.000 geben, die weniger Auto fahren. So. Und darüber wird auf der größten, muss man sagen, auf der größten Business-Social-Media-Plattform LinkedIn, englischsprachig, normalerweise wurde überhaupt gar nicht kommuniziert oder geredet. Das heißt, ich habe das damals, diese Nische erkannt, habe angefangen, gab es noch 2, 3 andere, die da mitgemacht haben. Mittlerweile habe ich gesehen, dass auch CEOs oder Geschäftsführer von anderen Verbänden, Leasingunternehmen und so weiter, die versuchen das mit mittelmäßigem Erfolg. Aber das ist für mich halt auch Marketing, darüber zu sprechen, was bewegt unsere Branche, was bewegt Little John Bikes natürlich, das steht ja hinter mir, hinter meiner Person. Das sind für mich alles Themen, die langfristig darauf einzahlen, viele Vorurteile, die es gegen unsere Branche gibt oder viele romantische, vielleicht kann ich das noch kurz erzählen, André. Mhm. André, ich war auf einem ganz coolen Geburtstag eingeladen am Freitag.
Am Freitag, richtig, genau.
Letzte Woche, ein guter Freund von mir hat mich eingeladen zum Geburtstag. Und normalerweise gehe ich konsequent zu sowas gar nicht. Mhm. Aber weil ich dort eingeladen wurde von einem guten Freund, André, bin ich da hingegangen. Und den Satz muss ich schnell mal ausführen. Ja, also wir gehen ja unheimlich gern zu unserem Fahrradhändler um die Ecke. Und wenn ich dort hinkomme, das wurde dort am Tisch mir erzählt, weil wenn du dich hinsetzt und sagst, ich mach was im Fahrrad, hat jeder eine Idee, oder Andi? Fahrrad, kann jeder mitreden?
Naja, die eine Meinung.
Wir gehen unfassbar gerne zu unserem Fahrradhändler um die Ecke und ja, der hat auch sofort Zeit und der hat das gleich für mich gemacht und für einen Zehner hat er vorne das Vorderrad und so weiter und so weiter. So, und da habe ich gesagt, das ist richtig super, jetzt kenne ich den Kollegen, deswegen versuche ich das sehr abstrakt zu beschreiben. Der sucht seit 5 Jahren, sucht ja jemand, der ihn übernimmt. Der hat Fahrräder und Produkte auf dem Shopfloor, die wirklich, also die Klamotten sind schon seit 10 Jahren, gibt's die Brand schon nicht mehr, die dort verkauft werden, hat Fahrräder aus den letzten 20 Jahren gesammelt und André, er hat immer Zeit. So. Ich habe also versucht, so André, jetzt kennst du mich, ich habe manchmal habe ich so ein bisschen eine unglückliche Wortwahl. Ich habe also sehr kognitiv gesteuert versucht, meinen Tischpartnern zu erklären, dass genau das ist das Problem der Fahrradbranche. Atomisiert, nicht digitalisiert, 7 Tage in der Woche arbeiten, Mutti macht die Buchhaltung, ich weiß überhaupt gar nicht, wie Ware zu bewerten ist. Ganz viel Schwarzgeld spielt bei uns immer noch, ja, das spricht ja niemand drüber, aber spielt halt immer noch eine große Rolle. Ja, manchmal bin ich da Nestbeschmutzer, aber das ist tatsächlich, das ist die Realität. Na, wie willst du denn für 10 Euro in die Trinkgeldkasse, wie willst du dort ordentliche Arbeitswerte abrechnen? Das ist gar nicht möglich. So. Und darüber muss einfach gesprochen werden. Es muss gesprochen werden, dass der romantische Fahrradhändler um die Ecke eine tolle Lösung ist für denjenigen, der dort unbedarft im April irgendwie sofort einen Termin haben möchte. Der ist beschmiert bis unter die Ohren und kann auch sofort das Vorderrad irgendwie auswechseln. Das ist super. Langfristig, und jetzt kommt der Bezug zu Sushi-Bikes, wenn wir aber eine Mobilitätsveränderung haben wollen, brauchen wir digitale Prozesse. Brauchen wir, also das Einfachste wäre mal ein Werkstattbuchungssystem. Wir brauchen eine Effizienz in den Werkstätten, weil der Mitarbeiter Zweiradmechatroniker ist ein knappes Gut. Wir brauchen eine Effizienz in den Werkstätten, sodass wir diese wenigen Mitarbeiter, die wir haben, dass wir die dem Markt so zur Verfügung stellen, dass die in ihrer Stärke arbeiten. Und die Stärke ist eben Reparatur, Inspektion und so weiter. Die können sich jetzt nicht damit beschäftigen, irgendwelche wilden Annahmeprozesse oder ich verkaufe jetzt gerade eine 10 Jahre alte Regenjacke. Ich kürze das ab. Es gibt also so unfassbar viel Potenzial in unserer Branche, und jetzt kommt die Brücke, das Fahrradfahren auch auf dem Service-Level so attraktiv zu machen wie Auto. Weil Fahrradfahren wird nur langfristig funktionieren, wenn das Produkt sicher ist und wenn ich eine sichere Lösung habe. Der Papa, der am Morgen mit dem Fahrrad seine Tochter in den Kindergarten bringen möchte, der kann sich nicht leisten, dass er mitten in der Saison 4 Wochen lang warten muss auf einen Termin. Das geht nicht, weil er ist angewiesen auf das Rad. Ansonsten würde er sich entweder ein Ticket kaufen für die Straßenbahn oder er wird sagen, ich fahre mit dem Auto. Und das ist das, was mir wichtig ist und das ist das, für was ich stehe, zu sagen, es ist ganz toll, dass wir eine Inhaberstruktur haben im Fahrradmarkt. Es gibt fantastisch geführte geführte Läden in Deutschland im Fahrradfachhandel. Das ist gar keine Frage. Wir brauchen aber insgesamt eine Konsolidierung, digitale Angebote, Vernetzung, Kundenorientierung, um einfach das Niveau, was wir anbieten, den Endkunden so hoch zu halten, dass die Leute, Andi, auch bei 0 Grad sagen, ich fahre trotzdem Fahrrad.
Wie ist denn das bei euch, Andi? Also wenn bei euch irgendwas klemmt, irgendwie kann man ja nicht mehr schon um die Ecke gehen und sagen, hier, 10 Euro, macht der Andi Weinzierl schnell und dann schickt das euch zurück. Wie ist das dann im Service?
Also zwischendrin erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag, André.
Vielen Dank.
Andi. Möchte ich nicht unerwähnt lassen, jetzt wenn ich wieder zu Wort komme. Wir haben natürlich von Anfang an versucht, ein Service-Netzwerk aufzubauen. Das haben wir jetzt auch. Es gibt momentan, glaube ich, irgendwie ein bisschen über 50 Werkstätten, die uns da frei helfen. Prinzipiell kann man natürlich, und das ist ja auch der spannende Punkt in der Branche, man könnte zu jedem Partner gehen, zu jeder Werkstatt um die Ecke, aber es wird halt nicht angenommen, sondern es gilt immer noch die Philosophie, hast du es bei mir nicht gekauft, reparier es dir auch nicht. Was ich leider ein bisschen schade finde, weil im Prinzip zahlen wir jetzt in Garantie- und Gewährleistungsverträgen 95 Euro Stundenlohn und das ist, da zahlt man schon manchen schlechten Anwalt dafür für 95 Euro Stundenlohn. Robert wird sagen, das ist immer noch nicht genug, Fahrrad muss noch mehr verdienen und das stimmt auch, das sollten wir auch. Jetzt ist da halt leider nicht so viel Geld im Spiel irgendwie im Fahrradbereich, aber ich finde, das ist jetzt schon ein angemessener Lohn für die Arbeit, die da stattfindet, und das ist nur Garantie und Gewährleistung, wenn es von uns bezahlt wird. Frei können die ja noch mehr aufrufen auch teilweise.
Ja, ja.
Oder kommt auf die Arbeit drauf an, je nachdem. Und genau, so versuchen wir da die Servicepartner auch fair zu behandeln und von denen auch einen guten Service zu bekommen. Was aber schon stimmt, ist auch da wieder die Experience. Und ich polarisiere damit natürlich auch immer aus Versehen mit diesem Autothema. Aber ich habe bei einem Automobiler gelernt, ich komme aus einer Automobilfamilie, da gab es nur eine Firma und um die ging es die ganze Zeit eigentlich. Und wenn man da in den Showroom reingeht, Niederlassung, dann ist das ein Erlebnis. Da stehen die Autos, das weiße Boden, da kommt gleich ein Verkäufer zu dir, alles schaut gepflegt aus und kriegst erstmal einen Kaffee in die Hand gedrückt. Und im Fahrradladen, ich traue mich ehrlicherweise in die meisten Läden in meiner Umgebung nicht rein, weil da kommt dann der Werkstattmeister raus und du hast erwähnt, ich komme aus Bayern, dann kommt da ein sogenannter Grantler raus, der gerade am Radl schraubt, jetzt muss er vorne abrechnen, jetzt muss er mich auch noch beraten, jetzt muss er mir auch noch irgendwie ein Radl erklären und ich komme da mit meinem aus dem Internet gekauften Rad, kannst du dir vorstellen, dass dem die Hutschnur sofort explodiert, dass er jetzt da irgendwas machen muss, weil es ihm gerade gar nicht in den Kram reinpasst. Und das als Kontrast zu der Erfahrung, die man in der Autoindustrie bekommt, da fehlt schon noch ein bisschen. Und deswegen, ich sage gar nicht, jeder Radlladen soll einen riesen Showroom haben, das wäre unbezahlbar. aber einfach so ein Service-Level. Ja. Und man darf von Mechanikern nicht erwarten, dass sie einen guten Kundenservice anbieten. Es sind einfach andere Menschen. Ich bin selber gelernter Mechaniker und ich lieb's in der Werkstatt den ganzen Tag zu stehen, ohne mit Menschen zu reden. Mhm. Jetzt bin ich mit meiner Rolle irgendwo reingewachsen, dass ich es vielleicht können muss teilweise. Aber ich verstehe das. Es muss kein guter Kundenberater sein. Dafür gibt's tolle Verkäufer, Verkäuferinnen, die das gut können.
Ich muss da einhaken, André. Mhm. Wenn ich auf dem Rückweg von Österreich Richtung Dresden bin, halte ich meistens in München. Mhm. Wenn der Andi nicht gerade Skifahren ist oder in Honolulu auf Vacation, dann würde ich mich auch mal in München mit ihm treffen. Das ist mir noch nie gelungen, aber ich frage immer an.
Stimmt.
Und was ich dann aber mache, ist, dass ich natürlich in München mein Fahrradläden gehe, um mich mal inspirieren zu lassen. Kommt dann auch darauf an, in welchem Stadtteil. Ja, wenn du so nach Haidhausen gehst oder so, dann bist du schon bei ziemlich hippen Marken irgendwie unterwegs. Und diesmal war ich in einem Vorort in Garching, ich traue mir das zu sagen, und habe mir einfach auf Google Maps zwei Fahrradhändler irgendwie rausgesucht. Und das war schon so ein bisschen im Google Business Konto zu erkennen. Das sind also die internationalen Marktführer hier in Garching. Ich bin da irgendwie auf dem Weg gewesen zu Bergamont. Und es ist, Andi, es ist irre. Also den Begriff des Grandlers habe ich das letzte Mal in München zu meinen Studienzeiten, also nicht selber erfahren, aber zumindest hat mir jemand erklärt, was das bedeutet. 40 Quadratmeter, drei Räder da, Bio, die alle 10 Jahre alt sind. Es stank unfassbar nach Schweiß und Zigarette. Und ich wurde aus dem, also man könnte sagen Keller oder Souterrain, wenn man es ein bisschen eleganter ausdrücken, angeschrien. Ja, die neuen Fahrräder, die kommen erst im März. Ich ziehe mir jetzt hier nicht alles. Also ich krieg's jetzt leider vom Dialekt, krieg's nicht hin. Der kam auch dazu, aber der ist ja sympathisch. Ja. Ich krieg das jetzt, ich stelle mir nicht den ganzen Winter hier alles voll mit Fahrrädern. Nachdem ich von oben angerufen habe, ob sich lohnt, runterzukommen, ob dort noch Räder sind. Nee, unten war die Werkstatt. Das war Nummer eins. Und Nummer zwei hat mitten in der Woche zu. Hat draußen am Tor ein Skiset dran genagelt gehabt und zwei alte Skischuhe oben auf die Spitzen gesteckt und macht im Winter Skiverleih. Das sind nicht die typischen Fahrradhändler, aber selbst, also im Münchner Großraum gibt es sowas noch. Und wenn wir jetzt uns überlegen, man gibt irgendwie ein bisschen mehr aus als bei Sushi, 3000 Euro für ein Fahrrad oder 5 oder ein Sushi-Rad und möchte jetzt einfach eine Reparaturlösung haben, dann will man nicht in so eine Situation kommen. Und da ticken wir eigentlich irgendwie gleich. Also was Lil John Bikes gar nicht kann, ist irgendwie Showroom und so weiter. Aber also A, wir haben schon mal offen. B, bei uns wird nicht geraucht. C, wir haben eine Dialogannahme, wo das Fahrrad angenommen wird irgendwie. D, es gibt einen Kostenvoranschlag und so weiter. Wir haben auch nicht mit Bargeld zu tun, sondern also haben wir schon, aber dann nicht in der Hosentasche, sondern meistens in der Kasse. Also wir versuchen, das ist übrigens ein cooler Spruch, ne? Not just another retailer oder Bicycle Retailer. Das ist echt ein cooler Spruch. Den kopiere ich direkt wie vieles von dir. Wir versuchen also zumindest, was den Service angeht, und wir sind übrigens auch eine offene Werkstatt, machen alle Marken, machen auch Sushi, wenn wir die Teile bekommen. Das ist manchmal eine Herausforderung, aber daran arbeitet man ja mit den Lieferanten dann zusammen zu sagen, ich brauche die Teile. Also wir schauen dort genau in die gleiche Richtung. Wir brauchen eine andere Experience, wenn Menschen in den durchschnittlichen Fahrradladen gehen. Es gibt ganz tolle Fahrradläden, da gehören wir nicht dazu, aber ich glaube, wir gehören zu durchschnittlichen, optisch attraktiven Fahrradläden. Und das ist einfach wichtig, um so eine gewisse Professionalität der Branche zu geben.
Total, ja, gutes Argument. André, darf ich noch ganz kurz ergänzen?
Ja, bitte, ja. Ich höre euch zu.
Da macht Lil John Bikes ja schon einen sehr, sehr guten Job in die Richtung, zu dem, was ich gerade beschrieben habe, mehr in Richtung Service-Gedanke und irgendwie schönere Atmosphäre. In München auch Fitbikes. Markus, ein guter, sehr guter Bekannter, ist, glaube ich, hier, wenn mich nicht alles täuscht, was die Gerüchteküche gesagt hat, ist er bestimmt auch bald zu Gast oder war schon zu Gast, ich weiß es nicht. Aber die machen auch einen fantastischen Job und die Showrooms sind echt sehr, sehr schön. Was mich aber trotzdem immer so ein bisschen beengt ist, das sind ja diese inhabergeführten Läden und ich habe dann auch manchmal den Gedanken zu sagen, mein Gott, bei dem Stundensatz, mach doch ein Geschäftsmodell draus, stell drei Leute ein, miete mal 100 Quadratmeter statt 40 Quadratmeter und mach dann ein Unternehmen draus irgendwie. Und dann erwische ich mich selber, wie ich irgendwie gar nicht meiner Familie entsprechend argumentiere, weil meine Familie kommt auch aus einem Konzernumfeld und manchmal gab es irgendwie ein bisschen Selbstständigkeit, aber unternehmerisch wurde da nicht gedacht. Und dann kommt mir manchmal auch einfach entgegen, ich will nicht größer sein. Ich will kein größeres Unternehmen haben und das verstehe ich, das respektiere ich total. Aber wie kriegen wir es denn trotzdem hin, dass das irgendwie eine schöne Erfahrung ist? Und da habe ich selber noch keine Lösung für. Ist die Lösung, dass Little John alle übernimmt, dann ist es natürlich auch wieder ein bisschen was anderes und die Inhaber müssen irgendwann raus. Wie schafft man es trotzdem, dass man nicht immer so groß denken muss und es trotzdem irgendwie funktioniert? Ja. Da habe ich noch keine Antwort drauf, wollte bloß mein beengendes Gefühl einmal loswerden.
Ich möchte aber noch mal ganz kurz zurücktreten. Wenn ich jetzt also Sushi-Bike-User bin, ich kann definitiv in eine Little John Bikes Filiale kommen und da empfängt mich kein Grandler, sondern da wird mir geholfen. Robert, das kannst du ja zusagen. Ja,
also die No-Grandler-Garantie kann ich nicht geben, ja, weil du natürlich bei 400 Mitarbeitern nicht den Einfluss hast, wie jeder sich jetzt täglich fühlt. Ja. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, wir versuchen ja hier auch eine Art Grundehrlichkeit an den Tag zu legen. Wir haben dort noch viel Potenzial in der Kundenansprache. Aber faktisch haben wir eine offene Werkstatt und wenn wir in der Lage sind, Teile zu besorgen für dieses Fahrrad, dann reparieren wir jedes Fahrrad, egal wie. Aus einer Haftungssicht, das ist bei Sushi Bikes nicht der Fall. Mhm. Aus einer Haftungspflicht müssen wir aber auch bestimmte Reparaturen ablehnen, dass der Endkunde das mal hört. Viele Fahrräder, wir sagen dazu, sind zerbastelt, wo einfach so viel Modifikation vorgenommen wurde, dass eine professionelle Werkstatt dort einfach nichts mehr machen kann oder sollte. Denn zum Schluss in der Haftung sind dann wir, wenn so ein verbasteltes Fahrrad mit Komponenten, die gar nicht dafür zugelassen sind, vielleicht Rollerakkus rangebaut und so weiter. Also es gibt gewisse Grenzen, aber ein völlig normales, marktübliches Fahrrad, völlig egal, ob aus dem Baumarkt oder von einer Luxusbrand, kann bei uns repariert werden, insofern wir die Teile bekommen.
Okay, wir biegen langsam in die Zielgerade ein. Deswegen jetzt schon so die finalen Fragen, so ein, zwei habe ich noch. Andi, wo siehst du Sushi Bikes in 5 Jahren?
In 5 Jahren ist Sushi Bikes selbstständig gut durchfinanziert, auf der sehr rationalen Ebene. Wir wachsen weiter aus dem Cashflow, wir schreiben profitable Zahlen. Das ist erstmal so meine CFO-Sicht, wenn man so will. Mhm. Und auf der anderen Seite immer noch ein schlankes, cooles Team, das sich immer wieder innovative Ideen einfallen lässt und anders ist als alles, was bisher da ist, nichts nachmacht, sondern neu erfindet. Und ich will einfach noch mehr Räder rausbringen. Robert hat sehr große Zahlen genannt, das sind wir noch nicht, muss ich auch ehrlich einräumen. Da hat Robert uns größer gemacht, als wir sind. Aber es sind schon ein paar tausend Räder auf der Straße und davon würde ich gerne noch mehr sehen.
Robert, wo seid ihr in 5 Jahren? Little John Bikes?
Ich habe keine Ahnung. Die Branche ist im Moment so dynamisch, dass ja fast täglich irgendwie neue Herausforderungen entstehen. Wichtig ist, wir haben die Supply Chain wirklich fest im Griff. Also wir haben kein Warenbestandsproblem. Wir haben unsere Kosten ziemlich gut im Griff. Das muss ich sagen. Also die Melanie, meine Geschäftsführerkollegin und CFO, hat dort einen engen Blick drauf. Ich sowieso traditionell. Das sind gute Voraussetzungen, um auch in 5 Jahren ein gutes Geschäftsmodell zu machen. Wir engagieren uns sehr stark beim Thema Bike-Leasing. Da muss ich auch gleich nochmal mit Andi ins Gespräch kommen, weil das die Zukunft ist. Auf der anderen Seite gibt es durch das Bike-Leasing Chancen, aber auch Risiken. Mhm. Auch über die Risiken denken wir im Moment nach. Stichwort Abhängigkeiten. Es ist schwer, das einzuschätzen. Unsere Strategie ist völlig klar. Weiter wachsen, weiter digitalisieren. Über Digitalisierung dem Kunden die Customer Journey so einfach machen, dass er möglichst an unser Brand hängt und nicht nur an der Fahrradbrand. Idealerweise kommt beides zusammen. Du hast eine starke Fahrradbrand, die im Funnel oben antriggert und du hast einen starken Händler, der im Funnel unten delivert und vielleicht sogar im After-Sales-Service dann nochmal delivert. Also wenn man das miteinander verbindet und daran arbeiten wir mit unseren Lieferanten, dann gibt es eine Kundenbindung, die man langfristig, glaube ich, sehr, sehr gut nutzen kann, um profitables Geschäft aufzubauen. Und daran arbeiten wir im Moment. Wir haben im letzten Jahr, was das Thema Wachstum anging, ein bisschen eine Pause gemacht. Das war, glaube ich, auch richtig gut. Haben jetzt eine sehr, sehr gute Ausgangsposition und greifen jetzt wieder an.
Das ist wie beim Training. Da muss man es auch mal ruhen lassen. Und das ist gleich der Übergang. Andi, du siehst sportlich aus, war schon gesagt, kommst vom Laufen gerade. Gibt es irgendwelche persönlichen Ziele jetzt so in absehbarer Zeit? Vielleicht sportlich oder was auch immer? Oder heiraten, Kinder?
Ich hab Gott sei Dank ein Oversize-T-Shirt an. Ein Unternehmerfreund hat mir kürzlich gesagt, und das haben Unternehmerfreunde scheinbar ansieht, der hat mir sehr offen gesagt, ich sehe etwas speckig aus, nachdem er mich oben ohne gesehen hat. Deswegen, eins der vorrangigen Ziele ist, nicht mehr speckig auszusehen, wieder Gas zu geben und auch in einem schlanken T-Shirt wieder gut auszusehen, so wie Robert, der stark beim Weightlifting ist, wie definitiv. Ich in meine WhatsApp-Stories sehe. Ja. Und ja, Privatleben hast du angesprochen und das hat auch Robert schon angesprochen. Ich bin Skifahren inzwischen, ich mache mein Wochenende. Dass ich das irgendwie aufrechterhalten kann, das wäre mir wahnsinnig wichtig, weil ich habe von 25 oder 24 bis 29 jedes Wochenende durchgearbeitet, Samstag, Sonntag. Ich hatte kein Privatleben und damit will ich mich auch gar nicht beschweren. Ich habe die Zeit geliebt, aber jetzt liebe ich es auch, vielleicht ein bisschen mehr Lebensfreude auf privater Seite auch reinzubekommen und die schönen Dinge auch zu genießen und das Leben auch wertzuschätzen. Das gelingt mir gerade immer besser und das will ich auch fortführen.
Ja, strahlt der Andi auch aus, muss ich sagen. Ne, ihr könnt es ja leider nicht sehen hier im Podcast. Robert, bei dir irgendwelche Dinge, wo du sagst, das steht an?
Das Thema nicht speckig auszusehen, habe ich aufgegeben, schon vor vielen Jahren, bin aber auch eine andere Generation.
Dafür hast du Muckis, Robert. Ich habe weder noch, ich sehe speckig aus und habe keine Muckis.
Ja, aber du hast ja ein unfassbar hübsches Gesicht. Ne? Wie würde man bei dir sagen, cute, oder wie würde man wie würde man sagen bei dir?
Weiß ich nicht.
Gen Z, wie drückt man das aus?
Weiß ich nicht. Habe ich jetzt für mich noch nicht gehört, cute, aber das sagen Menschen in dem
wahrscheinlich
Alter.
Wahrscheinlich, ja. Okay. Die Influencer.
Also ich hatte nicht das Glück, ein Cutie zu sein. Deswegen muss ich weiterhin hart arbeiten, leider auch am Wochenende. Das ist aber keine Auszeichnung, sondern ich konzentriere mich sehr stark darauf, weiterhin dran zu bleiben, weil ich empfinde das für mich persönlich eine unheimliche Challenge, dass so Leute wie Andi, also die Generation, dass die von unten nachrücken mit ganz anderen Ideen. Und da bin ich doch irgendwie angefacht davon zu sagen, egal ob das Thema KI, das Thema Social Media, auch andere Dinge, die im Moment passieren, die will ich verstehen und die will ich schon noch so verstehen, dass ich dort mitspielen kann. Und das ist eigentlich das, was mich antreibt. Und das wird mich auch vermutlich in den nächsten 5 Jahren antreiben. Bisschen Sport mache ich sowieso früh. Heute habe ich geschwänzt, muss ich sagen. Mhm. Ich muss heute Abend ran. Normalerweise mache ich das früh. Mhm. Heute habe ich geschwänzt. Das sind so die Sachen, die ich mir weiter vornehme, auch für die nächsten 5 Jahre. Dranbleiben, fit bleiben und eben eher in den Gestaltermodus als in den Opfermodus. Ja, Opfermodus irgendwie, das hilft ja nicht weiter, ist alles schwierig, ist alles kacke. Und da kann man sich wirklich viel abgucken von jungen Gründern, sehr viel abgucken, weil die sind alleine und die haben manchmal keine Kohle und die müssen halt dann, egal wie. Und die es dann machen, die schaffen es auch. Und da will ich noch ein bisschen dranbleiben.
Okay. So, jetzt kommt der Angeber, ja, also ich so mein Ziel, ich war vor 7 Jahren mit dem Rad von Little John Bikes beim Ironman auf Hawaii.
Wirklich?
Ja, das könnte ich mir mal vorstellen mit einem Sushi-Bike, ja. Also so jetzt altersmäßig vielleicht auch mit Motor dann.
Ironman machen,
ja. Ja, wirklich, also so lange kenne ich das auch schon.
Ja. Komplette Ironman ist dann gemacht.
Ja.
Chapeau.
Ja, aber das habe ich jetzt nicht gesagt, ich habe das jetzt auf die Fahrräder bezogen. Ja. Wir haben extra ein Fahrrad hier aus Dresden mitgenommen.
Wirklich?
Und haben das da eingeflogen.
Schon Rennrad, oder?
Schon Rennrad, ja. Okay. Ja. Aber wie gesagt, so mit Batterien, Sushi-Bike, so kann ich mir vorstellen, ja, macht das Leben dort ein bisschen leichter. Andi, das klang sehr toll. Du hattest auch mal was mit Radio zu tun, ja? So ein bisschen, oder?
Stimmt. Wollt ihr nachher noch kurz, weil ich interessiere mich natürlich für deine ganze Technik hier. Das will ich mir gleich noch in Ruhe anschauen. Aber ich habe tatsächlich mit 16, als ich Musik gemacht habe, da war ich mal zu Gast bei dem ganz großen Sender Substanz FM, ein Internetsender in München, den natürlich kein Mensch kennt, gegründet von einem Clubinhaber und nebendran so ein kleines Studio. Da war ich mit meiner Gitarre zu Gast, durfte einmal reinspielen live und dann hat er mich gefragt, willst du nicht auch eine Sendung haben? Und dann habe ich da auch eine Sendung moderiert. Dann durfte ich bei M94.5, was man ja dann zumindest ein bisschen kennt, so in der Münchner Umgebung, da durfte ich dann im Störfunk, das ist der Jugendabteil, mit 17 irgendwie mal eine Sendung moderieren. Und da war eigentlich mein Entschluss gefasst, ich will irgendwie mal ins Radio wechseln. Ich war da zwar in meiner Mechanikerlehre, aber was ich geliebt habe, war am Abend dann ins Studio zu gehen und irgendwie zu babbeln. Mhm. Ich habe ja auch mal ganz uneitel behauptet, dass wir diesen Laber-Podcast damals eigentlich schon gehabt haben. Wir hätten es bloß mal in ein anderes Format übertragen müssen und inhaltlich vielleicht ein bisschen besser machen müssen. Ja. Und moderationstechnisch auch, aber wir waren nah dran, würde ich sagen. Und dann kam Podcast und so weiter. Also eigentlich war die Grundlage gelegt, aber genau. Deswegen, ich muss dich gleich noch kurz fragen, was das hier alles für Bildschirme sind.
Finde ich sehr spannend. Also für mich ein vorbildhafter Weg. Wenn ich dann 30 bin, mache ich auch was mit Fahrrädern. Mal gucken.
Jetzt bin ich auch noch hier. Tausch mal einfach, André. Tausch mal.
Es war total spannend. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für euch, liebe Podderinnen und Podder. Gerne die Einladung, liked oder kommentiert, was auch immer. Abonniert uns auch gerne. Hat großen Spaß gemacht. Nochmal Dankeschön an die Weinzier von Sushi Bikes. Liebe Grüße nach München.
Vielen Dank, André.
Und Dankeschön, Dr. Robert Peschke als CEO von Little John Bikes. Und ich glaube, wir hören uns in der nächsten Folge auch wieder, Robert.
Ja, ich hoffe.
Ja, ich hoffe auch.
Also danke, Dr. Peschke.
Alles Gute für euch und tschüss. Danke sehr.
Querfeldein. Querfeldein wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem Dienstradexperten.